Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Da ist er also wieder, der Büchermarkt. Darin stellen wir Ihnen heute den Debütroman von Leona Stahlmann vor, Der Defekt. Sie setzt sich darin mit BDSM-Sexualität auseinander, die für sie weniger eine Neigung, denn eine Identität ist. Zuerst aber, kurz vor der Sendung haben wir erfahren, dass eine wichtige Verlegerpersönlichkeit gestorben ist. Hans-Joachim Gehlberg ist 89-jährig in Weinheim verstorben. Er war langjähriger Leiter der Verlagsgruppe Belz und Mitbegründer des Programms Belz und Gehlberg. Sein Credo als Verleger von Kinderliteratur war:
Es ist eine Notwendigkeit, dass das, was der Erwachsene an Texten formt für Kinder, eine Literatur ist, die auch der Erwachsene lesen können soll. So gut muss es sein, nicht? Also vielleicht noch besser. Also man muss versuchen, dem Kind auch Perspektiven zu geben. Das Kind muss sich ein bisschen strecken.
Hans-Joachim Gehlberg, 1930 in Dortmund geboren, machte er eine Ausbildung zum Sortimentsbuchhändler und arbeitete auch in diesem Beruf. Gehlberg war dann Lektor bei Arena in Würzburg und im Georg Bitter Verlag, bevor er 1971 zu Belz kam. Und dann kam einiges in Bewegung. Was da in Bewegung kam, das hat mir der Kölner Illustrator Nikolaus Heidelbach erläutert. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt. Herr Heidelbach, Hans-Joachim Gehlberg und der Verleger Manfred Belz-Rübelmann, die entwickelten das Kinder- und Jugendbuchprogramm Belz und Gehlberg. Und diese orangefarbenen Bücher, die fallen ja bis heute optisch auf. Was hat sie damals in den 70ern so besonders gemacht?
Der Trick war einfach genial, dass man allein durch die Farbe gesehen hat, ach, da ist wieder was von denen. Und ich hatte keinerlei Vorstellung, wer da dahinter steckt, sondern ich habe diese Sachen gesehen und habe gemerkt, dass im Laufe ja auch meine Entwicklung in diesen 70er bis Anfang 80er Jahre, dass da Leute waren, wo man gedacht hat, ach, wo die sind, will ich auch hin.
Das wurde ja dann auch so. Wie sind Sie und Hans-Joachim Gehlberg zusammengekommen, Herr Heidelbach?
Ja, das ist eine tolle Geschichte, die ihn sofort auch charakterisiert, weil er hat mich gefunden. Er hat immer die Geschichte erzählt, dass er in Rotterdam oder Amsterdam, das hat manchmal gewechselt, in einer Bahnhofsbuchhandlung war und er hat mein zweites Buch Ungeheuer gesehen, was kein Buch für Kinder war, sondern für Erwachsene. Und dann hat er mich wirklich angeschrieben. Das heißt, ich habe eines Tages in Berlin, da habe ich damals gelebt, um 1980 rum, habe ich einen Brief gekriegt von Jochen Gelbers, wo er mir kurz und bündig geschrieben hat, er hätte mein Buch gesehen und wer sowas macht, könnte auch für Kinder zeichnen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, offene Türen, offene Türen. Ich habe hier ganze Kisten voll. Zwei Wochen später war der in Berlin und das war der Beginn von ja, einer langen, langen Zusammenarbeit.
Kinderliteratur gäbe es ohne Bilder nicht, hat Hans-Joachim Gehlberg hier im Programm mal gesagt. Das ist heute eine Binsenweisheit, damals aber nicht unbedingt. Wie war denn sein Zugang zum Bild, zu Bildern?
Er war von großer Neugier. Und auf eine Art offen, ich kann in Klammern sagen, aber ich sehe mich da wirklich nur als Beispiel. Der hat Dinge in Bildern gesehen, die ihn andere Sachen auf den Bildern haben vergessen lassen. Also um es kurz zu sagen, ich habe damals auf eine sehr krude Art gearbeitet und nicht nur ich, sondern auch andere. Und das hat ihn überhaupt nicht gestört. Das heißt, er hat einem quasi einen Platz verschafft, auf dem frei walten konnte. Und er hat, um das nicht zu vergessen, eine finanzielle Grundlage geschaffen. Ich habe lange Jahre von seiner Erfindung, der bunte Hund, ein Kindermagazin, gelebt. Das andere ist, dass das eben eine Spielwiese war. Und ich nenne Ihnen mal Namen. Wenn Leute wie Wächter, Janosch, Erwin Moser, Jutta Bauer und nicht zu vergessen Axel Scheffler, die haben nicht alle da angefangen, aber viele schon. Und man kann heute, wenn man sich diesen Spaß macht, kann man die Entwicklung dieser Leute sehen, mit Verlaub auch meine, und sieht, was eine Verlegerpersönlichkeit in Gang setzen kann.
Hans-Joachim Gehlberg war ein berühmter Sucher, so hat er sich selbst mal bezeichnet. Das Kind muss sich ein bisschen strecken, hat er jetzt vorhin in diesem O-Ton gesagt. Da war also auch ein durchaus hoher Anspruch ans Kind verbunden, seinem Programm?
Ja, aber eher ein Anspruch an die Kinderliteratur. Ich glaube, dass wir beide uns da getroffen haben in etwas, was ich damals noch nicht wusste, aber später erfahren habe. Es gibt den großen Märchendichter Hans-Christian Andersen und der hat das nach meinem Wissen zum ersten Mal formuliert, nämlich dass er gesagt hat, ich schreibe nicht für Kinder, ich schreibe auch für Kinder. für Erwachsene. Und die Balance zwischen diesen beiden Sachen führt dazu, dass sich manchmal die Kinder mehr anstrengen müssen, manchmal aber auch die Erwachsenen. Und das halte ich für eine ausgesprochen fruchtbare Maxime und an die hat sich Jochen Gelberg immer gehalten. Also lieber etwas höher schießen als auf Knien süßliche Dinge zu produzieren.
War das, was Belz und Gelberg damals angestoßen haben, würden Sie so weit gehen zu sagen, das war ein Umbruch hin zu einer neuen Kinder- und Jugendliteratur?
Ich glaube ja, auch mit allen Unwägbarkeiten. Da gab es auch Dinge, die man heute wahrscheinlich belächeln würde, die aber an dem Gesamtkonzept nichts Wesentliches ändern. Man merkt, wenn man das heute sieht, sehr den Zeitgeist, dass da was ankommt in der Kinderliteratur. Ich sage nur Christine Nöstlinger oder Peter Hertling, die eben einen anderen Ton gefunden haben. Zugegebenermaßen, Jochen Gelberg war nicht ganz alleine auf der Welt mit dieser Richtung, da gab es auch andere, aber er war schon eine herausragende Persönlichkeit. Also ich wiederhole mich nochmal, andere wollten vielleicht woanders hin, aber ich wollte dahin, weil ich da gesehen habe, da passiert was Interessantes. Und dass er mir dann auch noch entgegenkam, schöner geht's nicht.
Wie hat sich das weiterentwickelt, Ihr Verhältnis?
Das hat sich zu einem langjährigen Verhältnis entwickelt, das relativ schnell auch in eine Freundschaft gemündet ist. Der hat Dinge bei mir gesehen, lange bevor ich sie begriffen habe. Also ich glaube nicht, dass ich ein Illustrator von anderen Autoren geworden wäre ohne Jochen Gelberg. Und zwar hat er das zum Teil äußerst raffiniert eingefädelt, indem er mir zum Beispiel erklärt hat, es gäbe eine internationale Produktion, die Märchenillustrationen rausbringen wollten und ob ich auch ein Märchen machen würde von Brüdern Grimm. Da habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht? Wobei ich vorausschicken muss, vorher habe ich immer gesagt, kann ich gar nicht. Und dann habe ich so ein Blatt gemacht, dann sagte er, es wäre zufällig noch mehr Platz da, ob ich noch zwei machen kann. Ich nehme die Pointe vorweg. So hat er mich dazu gekriegt, Grimms Märchen zu illustrieren und mich 2 Jahre lang auf die Galeere zu schicken, um ein Buch zu machen. Was ich da eigentlich herausstreichen will, ist, da glaubt jemand an etwas, was er sieht und kitzelt es raus. Und das ist etwas, wo man heute dann sagt, gibt es solche Verleger noch? Ich will gar nicht so tun, als wäre er da der ragende Gigant und der Einzige gewesen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es heute Leute gibt, die danach wachsen. Aber das schmälert sein Verdienst überhaupt nicht.
Zumal Hans-Joachim Gelberg, Herr Heidelbach, sich ja auch nach seiner Pensionierung 1997 weiter eingesetzt hat für die Kinder- und Jugendliteratur. Mögen Sie dazu kurz was sagen?
Naja, ich habe immer gestaunt. Ich dachte, Gott, jetzt hat er das so lange gemacht, geht das jetzt immer noch weiter? Und es ging immer noch weiter. Ich kann Ihnen das an einem Beispiel sagen. Und nehmen Sie das als Bild für den ganzen Mann. Der Jochen Gelberg war ein leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Und ich erinnere mich, dass er mir irgendwann gesagt hat, er würde jetzt demnächst seine erste Kreuzfahrt machen. Da habe ich mich gebührend drüber lustig gemacht, Kreuzfahrt. Und dann kam er von da wieder zurück und hat mir verkündet, übrigens im zarten Alter von 84, dass er in seiner Altersklasse Tischtennismeister geworden ist auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und so ähnlich hat er das auch mit Büchern, mit Lyrik, mit Zeichnern und so weiter gemacht. Er hat einfach nicht aufgehört.
Wen behalten Sie persönlich jetzt in Erinnerung, Herr Heidelbach, wenn Sie an Hans-Joachim Gelberg zurückdenken?
Naja, ein Mann voller Tatendrang, voller Ideen, Einfälle und mit der genialen Begabung, Leute von verschiedenster Art zusammenzubringen oder parallel zu halten. Das ist kein schlechtes Kunststück, in einem Verlag auch disparate Leute zusammenzuhalten, dass ein breites Bild entsteht. Das war nie eine Richtung, die es bei Belz und Gelberg gab, sondern das war immer eine Vielfalt von Sachen. Im Übrigen, auch das kann gesagt werden, wir haben uns auch gehörig gefetzt über Sachen, über ästhetische Fragen, über Einstellungen zur Kinderliteratur, über diesen, jenen Zeichner und so weiter. Also da gab es auch Gegenwind, das war nicht eitel Harmonie. Also eigentlich so, wie es sein soll.
Der Illustrator Nikolaus Heidelbach zum Tod des Verlegers Hans-Joachim Gelberg, der mehr in den Künstlern und Autoren sah als sie selbst. Harter Themenwechsel. BDSM. Diese Abkürzung steht für Bondage, Disziplin, Domination und Submission, Sadismus und Masochismus. Eine sexuelle Orientierung, die sich keines besonders guten Rufes erfreut. Die Autorin und Journalistin Leona Stahlmann, Jahrgang 1988, geht gegen diesen etwas anrüchigen Ruf an und setzt sich seit Jahren für eine stärkere Lobbyarbeit für BDSM ein. Stahlmann hat im vergangenen Herbst im Spiegel einen Essay veröffentlicht, in dem sie erläutert, warum BDSM ihrer Meinung nach nicht nur eine Neigung, sondern eine Identität ist. Jetzt hat Leona Stahlmann einen Roman zum Thema geschrieben, der sich bewusst nicht mit den erotischen Seiten des Themas befasst und sich von Unterhaltungsromanen wie etwa 50 Shades of Grey absetzt. Isabel Bach hat in einem Café mit Leona Stahlmann über deren Roman Der Defekt gesprochen.
Alles hat seine Ordnung. Für Eindringlinge von außen gibt es keinen Platz in Minas Heimatdorf im Schwarzwald. Die 16-Jährige kommt mit den vorgegebenen Strukturen nicht zurecht. Sie unterscheidet sich von allen anderen. Auf der Suche nach einem Grund für ihre Andersartigkeit merkt Mina, dass Unterdrückung, Schmerz und Leid sie wie magisch anziehen.
Schmerz ist, anders als Liebe, ein sehr ordentliches Gefühl. Es glättete Minas krumme Synapsen, die wild in ihr herumlagen wie verhedderte Kabel. Es legte sie nebeneinander und zog sie gerade. Schmerz räumte in Mina auf. Schmerz richtete sie aus und bestimmte ihre Kartografie neu.
Immer wieder fragt sich Mina, was mit ihr nicht stimmt. Der eigenbrötlerische Wetko öffnet ihr schließlich die Augen. An seiner Seite beginnt Mina zu verstehen, dass und inwiefern ihre Sexualität von der Norm abweicht. Dennoch will sie sich zunächst nicht eingestehen, dass ihre Art zu lieben als BDSM bezeichnet wird. Erfolglos kämpft sie dagegen an.
Sie hoffte, dass das, was Wetko in ihr verrückt hatte, von außen nicht sichtbar wäre. Noch bevor die Schule wieder begann, zog sie die Bilder dieses Sommers hervor, sorgfältig, eines nach dem anderen, und pinnte sie gegen die Innenwand ihrer Stirn. Sie brachte sie in eine Ordnung. Den Kuss, die Abdrücke der Fichtennadeln auf ihren Oberschenkeln, die Haut auf dem Becher Milch und zuletzt Wetkos Hand an ihrer Kehle.
BDSM. Diese Sammelbezeichnung steht für Bondage und Disziplin, Domination und Submission sowie Sadismus und Masochismus. Die Autorin Leona Stahlmann macht sich schon seit langem dafür stark, die BDSM-Sexualität in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Laut Stahlmann ist das aber noch ein langer Weg. Soweit wie Homosexuelle seien BDSMler noch nicht.
Homosexuelle haben es in keiner Weise einfach auch heute nicht. Das ist mir durchaus bewusst. Das soll das Buch auch überhaupt gar nicht suggerieren. Die haben aber wirklich sehr zähe Lobbyarbeit geleistet über Jahrzehnte hinweg und sind damit auch ein Stück weitergekommen, als wir es heute sind.
Leona Stahlmanns Debütroman ist aber keine gesellschaftliche Lobbyarbeit, sondern Literatur. BDSM-Sexualität wird in Der Defekt nicht als etwas Außergewöhnliches dargestellt, sondern als ein Teil von Minas selbst. Stahlmann durchdringt das Thema poetisch auf eine Weise, die ganz unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Die Sexszenen spart sie bewusst aus.
Erotik-Thriller wird gerne mit diesem Thema irgendwie gemacht, weil Täter-Opfer bietet sich irgendwie an. Diese ganzen Motive, die langweilen mich zu Tode. Über Sexualität schreiben möchte ich mit einem eher philosophischen Ansatz. Und ich möchte verstehen, warum wir lieben, wie wir lieben. Und ich möchte nicht abbilden, deskriptiv abbilden, was Menschen miteinander tun, die BDSM-Sex miteinander haben.
Leona Stahlmann setzt auf die Macht der Poesie, nicht auf reißerische Szenen und Erotik. Viele Sätze sind so bildreich und dicht, dass sie erst bei wiederholtem Lesen ihre vollständige Bedeutung entfalten. Das erfordert stellenweise höchste Konzentration und den Willen, sich auf Stahlmanns Erzählduktus einzulassen. Immer wieder zieht die Autorin den Leser hinein in Minas Zwiespalt zwischen Akzeptanz und Ablehnung.
Sie setzte sich auf. Blut kreiselte, fühlbar beschleunigt unter der Haut zwischen den Schultern und die Wirbelsäule herunter in die Scharten und Schrunden auf ihren Knien, warm gegen die kalte Luft. Sie hatte geblutet, ohne es zu bemerken, und die Stellen begannen bereits zu verschorfen. Ihre Brust war hart vom Wind, hart vom Wollen, das unbedingte Wollen der Abwesenheit dieser Härte in sich, die umfassende Weichheit von Gewebe und Gefühl, jedes Mal, wenn Wetko sie losließ, der Schmerz aufhörte und angehaltener Atem weiterströmte.
Im ersten Teil des Romans wird ausschließlich aus Minas Perspektive erzählt. Als die Protagonistin ihre Heimat zum Studieren verlässt und Wetko dort zurückbleibt, verschafft Leona Stahlmann dem Leser auch einen Zugang zur Gefühlswelt anderer Figuren. Beschreibungen der Umgebung allerdings wirken oft überfrachtet. Insbesondere dann, wenn die Autorin ihre Figuren aus den Augen verliert.
Einkaufspassagen und ein Kino. Straßenzüge mit hoch aufgereckten Häusern, die Schatten warfen und an deren erleuchteten Fensterhöhlungen abends schlanke Menschen standen und über die Brüstungen gelehnt an ihren Zigaretten sogen und angelegentlich abaschten. Und über allem lag das unruhige, aufregende Summen einer Musik, deren Basslinie aus dem Vibrieren von Autos auf Asphalt und Rädern auf Gleisen und vielen wirbelnden Fußpaaren auf Bordsteinpflaster und dem Summen zahlloser Versprechen bestand, die sie noch nicht benennen konnte.
Leona Stahlmann lässt ihre Protagonistin bewusst heute in einem kleinen Dorf im Schwarzwald aufwachsen. Obwohl der Roman in der Gegenwart spielt, scheint das Leben dort stillzustehen. Minas Umfeld übt Druck auf die junge Frau aus. Eingeschlossen von Wäldern und Bergen, weit entfernt von Zeitgeist, Modernität und Freiheit, fällt es der sensiblen Mina umso schwerer, ihre Gefühle zu ordnen und ihre sexuelle Identität als Teil der eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren. Leona Stahlmann sagt über das Gefühl des Drucks:
Dieses Gefühl potenziert sich natürlich innerhalb von Mina, die wie so ein Druckkessel ist für ihre eigene Sexualität, die sie verstecken muss und die sie für sich behält, weil sie sich ihrer schämt und nicht sicher ist.
Den behutsamen Umgang mit Worten und die Liebe zu einzelnen Silben haben die Protagonistin Mina und ihre Autorin Leona Stahlmann gemeinsam.
Worte, Wörter ordnen meine Welt und natürlich auch meine Sexualität, wie das bei vielen ist. Und diese Ordnungsstruktur versuche ich natürlich auch im Buch zu wiederholen. Ich versuche eben diese sehr unordentliche, sehr chaotische Welt der Triebe, der unterbewussten Wünsche, der Sexualität in einen manifesten Raum zu bringen, den ich eben mit Wörtern eine Gestalt geben kann.
Leona Stahlmann schreibt einfühlsam und authentisch von der herausfordernden Suche nach der eigenen Identität, von Sorgen und Ängsten, aber auch von erfüllten Stunden. BDSM-Sexualität behandelt sie dabei nicht als besonderes Phänomen, sondern als eine Realität von vielen. Die Abkürzung BDSM wird in Der Defekt kein einziges Mal erwähnt. Der Roman ist an den Stellen am stärksten, an denen er von den Gedanken und Gefühlen der Protagonistin handelt. Minas Suche nach Strukturen endet damit, dass sich die junge Frau eigene Regeln macht. So schafft sie es, sich selbst zu akzeptieren.
Mina fährt mit der Zunge von innen über die Furchen ihrer Wangenschleimhaut, die ihre Zahnspange einmal narbig geschnitten hat, und erinnert sich, wie sie als Kind immer auf Wunden gezeigt und sie Wunder genannt hat. Aus dem Versprecher ist mit den Jahren ein Versprechen geworden. Solange Mina fühlt, wird sie in der Welt sein. In dieser wie in jeder anderen, die möglich wären und vielleicht noch kommen werden. Solange sie verwundbar ist, wird um jede Wunde herum noch immer Ort und Wald und Herzschlag eines anderen sein und sie ein Teil davon.
Der Defekt ist eine wortmächtige Coming-of-Age-Geschichte, die das heikle Thema BDSM behutsam und vorsichtig behandelt. Leona Stahlmann lässt ihre Leser tief in eine Gefühlswelt eintauchen, die entgegen allen Klischees von Zärtlichkeit und Liebe geprägt ist.
Das sagt Isabel Bach über Leona Stahlmanns Roman Der Defekt. Er ist im Verlag Kein und Aber erschienen. 272 Seiten kosten 22 Euro. Der Kein und Aber Verlag hat seinen Sitz in Zürich und konnte deshalb nicht antreten für den Deutschen Verlagspreis. 66 unabhängige Verlage sind aber heute mit diesem Preis ausgezeichnet worden, der überhaupt erst zum zweiten Mal vergeben wird. 60 davon bekommen jetzt je 20.000 Euro. Die Liste finden Sie im Netz unter deutscher-verlagspreis.de. Drei weitere, Hansa, Wallstein und Tesloff, erhalten ein undotiertes Gütesiegel und drei andere Verlage werden nächste Woche Montag, am 25. Mai, als herausragende Verlage geehrt. Sie bekommen je 60.000 Euro Preisgeld. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sprach heute von einer wichtigen Anerkennung in unsicheren Zeiten. Und das war der Büchermarkt für heute. Jetzt folgen die Nachrichten und danach Forschung aktuell. Ein Thema darin, die Konservierung des Munk-Gemäldes Der Schrei. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Vielen Dank für Ihr Interesse.